Das Beste aus der SWR 3 Morning Show von heute.
Hallo, wir sind's, Michael Wirbitzki
und Sascha Zeus.
Entschuldigung, muss das sein?
Ja.
Diese Schlürferei hier in der SWR 3 Morning Show.
Ja, ja, ist heiß und schön heiß muss er sein, finde ich.
Erstmal schönen guten Morgen. Ja, Kaffee sollte heiß sein, allerdings auch nicht zu heiß. Wir kennen ja die USA, in denen immer jeder sofort verklagt wird, wenn irgendwas nicht okay ist. Da steht ja auf den Kaffeebechern nach wie vor, Achtung, kann heiß sein.
Ja.
Da sage ich, hoffentlich ist er heiß.
Und ich mache immer so einen kleinen Schuss Milch rein.
Ja.
Kleinen Schuss.
Ist jetzt nicht besonders originell.
Aber ja.
Wobei jetzt im Berliner Hipster-Café, in dem ich neulich war, da ist man mit Kuhmilch, ist man schon am Ende der sozialen Kette.
Die hauen sich so Sojamilch rein, oder?
Genau. Da wird schon mit dem Finger auf dich gezeigt. Hier ist ein Kunde, der möchte Kuhmilch.
Kuhmilch!
Da ist man natürlich mit Soja und Hafer besser unterwegs. Und beim Kaffee gibt es ja sowieso immer neue Trends. So nach Pumpkin Spice Latte oder Mango Jelly Frappuccino oder so, hat eine große US-Kaffeekette, die wir nicht nennen wollen, die neueste Kreation bekannt gegeben.
Olivenöl Latte.
Hier sage ich als Kenner eBay, aber wahrscheinlich ist es wieder mal was ganz Tolles. USA-Korrespondentin Katharina Wilhelm, jetzt kommt also Olivenöl in den Kaffee.
Ja, das ist tatsächlich der Plan. Das Getränk wurde als Oleato vorgestellt, also inspiriert vom italienischen Wort für Öl. Es soll 3 verschiedene Getränke geben, die mit 1 bis 2 Esslöffeln Olivenöl verfeinert werden. Die Idee dahinter ist wohl, dass gutes Olivenöl besonders gesund ist, also dass man sich mit diesem Kaffee quasi nochmal was Gutes tut. Fett, also Öl auch, ist natürlich ein guter Geschmacksträger und verstärkt vielleicht den Kaffeegeschmack auch nochmal. Auch deswegen gibt es ja schon diverse Kaffeerezepte mit sehr fetter Milch, mit Sahne oder sogar Butter. All das soll ja unter anderem den Geschmack verstärken. Angeblich sollen die Kaffees aber nicht zu sehr nach Olivenöl schmecken, sondern nur so einen Hauch davon haben.
Aha, okay. Nun muss man wissen, dass Kaffeebohnen ja ohnehin einen recht hohen Ölanteil haben.
Ja, aber kein Olivenöl.
Nein, natürlich kein Olivenöl. Das ist natürlich
wahr. Und Olivenöl schmeckt ja wie Olivenöl.
Ja, ja, klar. Also hier wird eine neue Sau durchs Dorf getrieben. Kann Gisela noch mal reinkommen?
Gisela, komm.
Da ist sie. Okay.
Und was mich wundert, es wird zuerst in Italien angeboten und ich habe eine hohe Meinung von den Italienern in Sachen Kaffee.
Allerdings, ja. Aber vielleicht nicht ohne Grund, weil wenn die das akzeptieren, sagt man, dann wird es vielleicht auch in anderen Ländern funktionieren.
Ich werde kein Olivenöl in meinen Kaffee packen.
Es ist der neueste Trend und da sind wir natürlich dabei. Ich als absoluter Anhänger solcher Dinge werde das natürlich ausprobieren.
Wir probieren es morgen früh aus. Ich bringe Olivenöl mit.
Können wir machen, ja. Genau. Ja. Und wenn der nächste Trend kommt, Kaffee mit Pinselreiniger, werden wir auch das ausprobieren. Die SWR 3 Morning Show mit einem Satz, der grundsätzlich gilt, bei Versicherungen immer ins Kleingedruckte schauen. Und wir machen das jetzt mal in Bezug auf Fahrräder, also Fahrradversicherungen. Und da besonders mit Blick aufs Fahrradschloss.
Also mir hat mein Händler gesagt, auf die Frage, welches Schloss ich kaufen soll, hat er gesagt, ein gutes, ein Profi, der hat immer einen Akkuwinkelschleifer dabei und macht jedes Schloss auf.
Gut, jetzt aber hier mit so einer Flex anzurücken, ist natürlich auch eine Sache. Da muss das Rad schon relativ abgelegen stehen. Also ich meine, in der Fußgängerzone, da würde ich doch irgendwie hellhörig werden. Okay, die Fahrradsaison geht bald los. Wer sein Rad gegen Diebstahl versichern will, der muss einige Punkte beachten. Gerade eben, wenn es ums Abschließen geht. Anna Vollmann, Versicherungsexpertin von der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz. Was schreiben denn die Versicherungen davor?
Da kann es also zum Beispiel beim Schloss gewisse Vorgaben geben. Schlösser zum Beispiel ab 50 Euro aufwärts werden teilweise verlangt. Manchmal sind auch nur Modelle bestimmter Hersteller erlaubt. Hier lohnt es sich, einen Blick in die Versicherungsbedingungen zu werfen.
Also ist denn dabei wirklich der Preis entscheidend oder der Schlosstyp?
Sowohl als auch. Also es gibt da verschiedenste Konstrukte. Manche Versicherer akzeptieren auch ein Fahrradschloss mit einer einfachen Wegfahrsperre. Das ist aber eher die Seltenheit. Also meistens muss man da schon nach dem Wert des Fahrradschlosses gehen.
Wie sieht's bei einem E-Bike aus? Die sind ja nun deutlich teurer als die normalen Fahrräder.
Da sollte man natürlich auch gucken, dass es mit der Versicherungssumme passt. Es nützt ja nichts, wenn Sie nachher ein teures E-Bike haben und auch vielleicht ein super Schloss, aber Sie haben nachher als Versicherungssumme einen wesentlich geringeren Betrag versichert. Ebenso ist es auch wichtig zu gucken, dass wenn man mehrere Fahrräder im Haushalt hat, dass man das von der Versicherungssumme dann auch entsprechend anpasst. Denn wenn Sie 3 Fahrräder à 2.000 Euro haben, aber nur 2.000 Euro Versicherungssumme in Ihrer Versicherung, dann gehen die anderen Fahrräder natürlich leer aus.
Was man sich natürlich auch immer fragt, ist, wie kontrolliert die Versicherung denn, welches Schloss ich habe?
Man sollte auf jeden Fall den Beleg, den Kaufbeleg des Schlosses gut aufbewahren und im Schadensfall der Versicherung vorlegen auf Verlangen. In der Regel ist das Schloss jetzt nicht irgendwie fest verbaut am Fahrrad, sondern das ist ja separat. Und man kann natürlich, klar, Fotos von dem Schloss im Zusammenhang mit dem Fahrrad machen. Da sage ich mal, je mehr Dokumentation, desto besser.
An der Stelle fällt mir immer die Geschichte ein von einem Freund in Köln, der ein sehr, sehr teures Rennrad mal gekauft hat.
Ja.
Und sagte dann zu dem Verkäufer, ja, jetzt brauche ich aber auch noch ein gutes Schloss dazu, wenn ich das Ding mal abstellen will. Der Verkäufer sagte erst 5 Sekunden nichts und dann, abstellen? Sie wollen das abstellen?
SWR 3, die Morning Show. Und hier ist das große Filmrätsel von und mit Michael Wibitzki und Sascha Zeus.
So, prima, dass ihr dabei seid und wir wissen, ihr seid heiß am Donnerstag, Donnerstag-Kinotag und da gibt's immer unser großes Filmrätsel.
Und wir spielen euch immer eine kleine Szene vor und dann könnt ihr den Titel erraten, den wir suchen, der so ein bisschen verändert ist.
Ja, so minimal verändert. Also statt, wir hatten das Beispiel, glaube ich, neulich, statt die Liebenden von Pont-Neuf wäre es bei uns die Schiebenden von Pont-Neuf.
Also mal ist es ein ganzes Wort, das wir verändern, mal nur eine Silbe, mal vielleicht auch nur ein Buchstabe.
Auf geht's, wir gehen in ein Herrenbekleidungsgeschäft.
Ein Fachgeschäft.
Du gibst den Verkäufer, ich bin der Kunde, können wir anfangen?
Ja.
Okay. Entschuldigen Sie, die karierte Weste da im Fenster, wie ist die denn innen gefüttert?
Mit Seide, mein Herr.
Und die daneben?
Die ebenfalls.
Aha, aha. Ja, und die da drüben?
Die auch, eigentlich alle hier.
Aha. Gibt's denn da nicht mal was anderes?
Nicht, dass ich wüsste.
So, ich glaube nicht, dass das besonders schwer ist heute. Welchen Film suchen wir? Anrufen 07221 2011. Ihr könnt auch eine Message durchschicken 07221 2011. Schnellster oder Schnellste, die hier durchkommen, gewinnt ein SWR-3-Elch. Kommen wir schnell zur Auflösung im großen Filmrätsel. Wir haben wieder eine kleine Szene gespielt und das machen wir auch jetzt nochmal, damit alle nochmal miträtseln können. Achtung, es geht in ein Herrenbekleidungsgeschäft. Entschuldigen Sie, die karierte Weste da im Fenster, wie ist die denn innen gefüttert?
Mit Seide, mein Herr.
Aha, aha. Und die daneben?
Die ebenfalls.
Aha. Ja, und die da drüben?
Die auch. Eigentlich alle hier.
Sagen Sie, gibt's denn da nicht mal was anderes?
Nicht, dass ich wüsste.
Ha, ich habe ja schon gesagt oder geahnt, dass es nicht besonders schwierig ist und wir haben wirklich ganz, ganz viele richtige Lösungen bekommen, auch welche, die voll daneben sind.
Ja, Christine aus München hat geschrieben Pretty Woman.
Ich weiß nicht, wie sie drauf kommt, aber es stimmt zumindest nicht. Dann haben wir Sachen, die, ich sage mal, relativ nah dran sind. Frank zum Beispiel hat geschrieben, bei Westen nichts Neues.
Monika, an Westen nichts Neues.
Genau genommen ist es aber, Volker aus Niefern, welchen Titel haben wir gesucht?
Innenwesten nichts Neues.
Genau, richtig. Es geht ja um das Innenfutter. Innenwesten nichts Neues, sehr gut. Im Westen nichts Neues ist ein heißer Oscar-Kandidat, die Neuverfilmung. Was hast du zuletzt im Kino gesehen?
Oh, da muss ich überlegen.
Das ist so lang her, ich kann mich nicht erinnern.
Gab's schon Tonfilme, Volker?
Ja, und die waren auch schon bunt.
Ah,
waren
schon bunt, alle sehr Achtung, gut. Respekt. Hör mal, du kriegst ein SWR3-Elch von uns.
Ja, prima, sehr gut, freue ich mich.
Schönen Tag.
Und tschüss.
Ja, euch auch, danke.
Die SWR3 Morning Show mit Wirbi und Zeug.
Ich halte mal meinen großen Zeh ins Wasser.
Ja, gerne.
Ja.
Was würdest du sagen?
Was? Wird wärmer wieder, ja?
Das stimmt. Es wird wieder wärmer in Deutschlands Hallenbädern. Immer mehr Bäder drehen am Temperaturregler fürs Wasser. Man hatte ja letzten Herbst, das wissen wir alle, wegen der Gaskrise es insgesamt kühler werden lassen.
Auch das Bad an den Kaiserthermen in Trier sagt aber jetzt, wir drehen wieder wärmer, konkret 2 Grad wärmer.
Das heißt, im Einzelfall bis zu 29 Grad warm ist das Wasser dann wieder. Marc Bunnertz von den Stadtwerken Trier, 2 Grad Unterschied bei der Wassertemperatur, das klingt ja erstmal nicht so wirklich viel.
Ja, 2 Grad hört sich tatsächlich nicht viel an, aber insbesondere ältere Menschen, die nicht mehr so schnell schwimmen oder schwimmen können, die merken das schon im Wasser und auch gerade Kinder, die schneller auskühlen als erwachsene Menschen, auch die spüren das. Und das Resultat war, dass wir ca. 20% weniger Badegäste als vor der Temperaturreduzierung hatten.
Sie arbeiten da grundsätzlich mit 2 verschiedenen Temperaturen in Ihrem Bad. Aber was war der Moment, wo Sie gesagt haben, na komm, nee, wir machen wieder wärmer?
Also einerseits gab es die eine oder andere Kundenbeschwerde aufgrund der kälteren Wassertemperaturen. Auf der anderen Seite hat sich die Energiesituation am Energiemarkt wieder verbessert. Und als weiteren Punkt ist unsere effiziente Anlagentechnik und die diversen Optimierungsmaßnahmen, die wir durchgeführt haben, zu nennen. Aktuell liegt unser Strombedarf rund 40% und der Wärmebedarf mittlerweile rund 50% unter den deutschlandweiten Vergleichswerten.
Mhm. Damit wir das nochmal einordnen können, wie viel Geld und Energie haben Sie dann in Ihrem Bad in den letzten Monaten mit niedriger Temperatur gespart?
Wir haben bezogen auf ein Jahr hochgerechnet, dass wir um die 100.000 Kilowattstunden Energie einsparen. In Euro trifft das allerdings von den Einsparungen leider nicht das, was die ausbleibende Besucheranzahl bewirkt hat. Und somit war das auch ein weiterer Grund, wieder in den Normalbetrieb überzugehen.
In den Bädern in SWR3-Land wird es wieder wärmer. So, Achtung! Weg frei machen. Hier kommt die SWR3 Morning Show und zwar auf dem Fahrrad kommt
ja
die weiter her.
Und ich habe gestern alles gemacht. Ich habe geputzt, ich habe Bremsen gecheckt bei zwei Fahrrädern, ich habe die Reifen kontrolliert, ich habe Speichen gecheckt, alles gemacht.
Ich habe ein anderes Konzept, ich mache nichts.
Ja, du bist so einer.
Ja, aber ich gucke zumindest, ob die Reifen aufgepumpt sind, ja, weil sonst tritt man sich ja irgendwie einen Wolf, logischerweise. Aber es gibt natürlich auch oft so professionelle Fahrradchecks, da heißt es dann Check ab 29 Euro. Solche Angebote sehen wir jetzt zum Start der Fahrrad Saison überall. Ist das nötig? Ja, wie sieht's aus? Was muss man denn wirklich machen? Radexperte Arne Bischoff, wenn ich mir fahrradtechnisch schon mehr zutraue und sage, ich kann das doch selber machen, was nehme ich mir dann am besten vor?
Schaltung ist technologisch überhaupt kein Hexenwerk. Es gibt richtig gute Tutorials im Internet, die man sich angucken kann. Da macht man auch meistens nicht viel kaputt und wenn ich schaltere, kann ich immer noch zum Händler gehen. Das ist kein sicherheitsrelevantes Teil. Und wenn ich merke beim Durchschalten der Gänge, oh, die Kette springt nicht wie gewünscht aufs nächstgrößere Ritzel oder so, dann einfach mal googeln, vielleicht YouTube-Anleitung. Das sind so Sachen, wo man sich ein bisschen reinfuchsen kann und wie gesagt, die Gefahr, was kaputt zu machen, ist relativ gering. Das kann man durchaus mal probieren.
Trotzdem finde ich so, Schaltung ist schon was für Fortgeschrittene.
Nee, finde ich nicht. Nee, ist echt relativ einfach.
Also gut, so Basics, Reifen natürlich gucken, klar, logischerweise hat der Mantel schon irgendwelche Risse oder sowas. Dann Licht, klar, dass das Licht geht, ist auch logisch und so.
Aber du hast ja gerade gehört, geht. Ja, kann man machen. Okay.
Bei welchen Bereichen sagen Sie denn auf jeden Fall als Experte, Finger weg, da muss der Profi dran?
Bremsen, wenn ich mich nicht auskenne, ganz klar sicherheitsrelevantes Teil. Also in dem Moment, wo ich irgendwie unsicher bin bei den Bremsen, da will ich nicht daneben liegen, weil das ist extrem wichtig, dass die funktionieren aus naheliegenden Gründen. Bei E-Bikes würde ich grundsätzlich sagen, wenn da irgendwas zu tun ist, dann würde ich ein E-Bike zur Inspektion bringen. Die moderne Technik ist da schon so komplex, was die Verkabelung, was die Stromführung angeht. Das wird so schnell so komplex, alleine vom Wissen und so diesen Umfeldbedingungen, die man beachten muss. Da würde ich sagen, E-Bike, das geht am besten zum Händler.
Schönen guten Morgen, die SWR 3 Morning Show hier mit Michael Wirbitz.
Bin ich schon dran?
Der Erklärbär ist da, na sowas. Also, sieh mal an. Hallo Erklärbär.
Auch hallo.
So. Boris aus Gaggenau,
ja.
Das ist ganz gut, wenn du da bist, der hat uns nämlich eine Frage an dich geschickt. Er schreibt, an den Händen gibt es ja bekanntermaßen den Daumen, den Zeigefinger, den Mittelfinger, den Ringfinger und den kleinen Finger.
Ja.
Aber an den Füßen gibt es nur den großen und den kleinen Zeh. Wie heißen denn die anderen drei Zehen? Ehrlich gesagt, das habe ich mich noch nicht gefragt.
Wusstest du, dass man hier in Baden zum Zeh Fußzeh sagt? Ich meine, welchen Zeh außer dem am Fuß gibt es denn sonst noch?
Du lenkst ab, darum gibt's.
Naja, es gibt ja auch noch den Knoblauchzeh.
Was?
Den Knoblauchzeh. Oder den Zeh Genezareth.
Oh, jetzt ist aber
Wusstest
gut.
du, dass der Zeh Genezareth ein Süßwasserzeh ist?
Aua. Also, deinen Versuch hier mit lausigen Wortspielen von deiner Ahnungslosigkeit abzulenken, finde ich ehrlich gesagt ein bisschen entwürdigend.
Ich frage mich auch, wieso das Zebra Zebra heißt, obwohl es Hufe hat.
So, ich helfe dir mal auf die Sprünge, mein Lieber. Unter Medizinern heißt der Zeh Digitus Pedis. Digitus
Aha.
ist Finger, Pedis ist der Fuß, also sozusagen Finger des Fußes.
Eigentlich müsste das Zebra ja dann Hufbra heißen.
Mann! Diese Finger des Fußes werden einfach durchnummeriert. Digitus Pedis 1 bis 5.
Ja. Hieß Mao Zedong eigentlich Mao Zedong, weil er nur einen Zeh hatte?
Es reicht mir jetzt langsam.
Mir schon lange.
Ich zeig dir jetzt mal meinen ausgestreckten Mittelzeh, mein Lieber.
Ja, schon gut. Ich freue mich schon, wenn ich dich wieder zeh.
Ja, ach, oh nee, komm. Gift im Boden, sogenannte PFAS. Davon hatten wir es heute Morgen schon mal hier in der SWR 3 Morning Show. Ein Rechercheteam von ARD-Sendern und der Süddeutschen Zeitung hat herausgefunden, das Problem ist viel größer als bisher angenommen.
An mehr als 1500 Orten allein in Deutschland lässt sich das Gift nachweisen.
Lea Busch aus dem Rechercheteam, wie sieht's denn hier bei uns im Südwesten aus?
Ich habe mir gerade noch mal in unseren Datensatz gegangen. Insgesamt habe ich 600 Fälle bei euch gefunden. In Baden-Württemberg sind das rund 500, in Rheinland-Pfalz knapp 100. Der prominenteste Fall ist natürlich Rastatt. Da ist ja mutmaßlich mit PFAS verseuchter Kompost auf den Feldern verteilt worden. Und wir haben da mit dem PFAS-Beauftragten vor Ort gesprochen und er hat gesagt, ey, wenn man hier diesen ganzen Boden ausheben würde, das kostet 2 Milliarden aufwärts. Und im Prinzip sei das nicht finanzierbar. Und da reden wir nur vom Boden, noch nicht mal vom Trinkwasser. Also man sieht an diesem Fall, wenn das Zeug einmal da ist, dann bleibt das auch da. Es ist einfach nicht handhabbar, sage ich mal, den ganzen Ort zu sanieren.
Das Zeug wird in Regenjacken, Kosmetik oder Pfannen auch verwendet, hier so Antihaftbeschichtung und so. Muss ich mir denn zum Beispiel bei meiner Teflonpfanne Sorgen machen wegen PFAS?
Also nicht, wenn du dir ein Spiegelei brätst. Also in der Benutzung ist das kein Problem. Das Problem ist eben in der Herstellung. Also wenn eben diese Chemikalien hergestellt werden, kommen die oft in die Umwelt. Und bei der Entsorgung, also wenn man dann die Pfanne, wenn die irgendwann durch ist, wegtut, dann haben die Müllverbrennungsanlagen oft gar nicht die Verbrennungstemperatur. Die müssen nämlich roundabout 1500 Grad sein, also im Prinzip Sondermüll, um die PFAS überhaupt einfach vollständig zu zersetzen. Das heißt, sowohl die Herstellung als auch die Entsorgung ist eigentlich das Problem, nicht das Benutzen.
Ob das Zeug im Boden ist, kann ich natürlich sowieso, also ich persönlich nicht feststellen, wir alle nicht. Aber kann man irgendwie feststellen beim Einkaufen, wo PFAS drin sind?
Nee, also so wie ein Bio-Label, sag ich mal, PFAS-frei gibt es in der Form nicht. Einige Hersteller schreiben, die und die PFAS sind nicht drin, aber da muss man tatsächlich nochmal gucken, weil es gibt ja über 10.000. Und Hersteller sind schlau und sagen dann, die sind nicht enthalten, aber andere schon. Also die Antwort ist leider nein, es gibt aber Alternativen, eigentlich bei jedem Produkt. Man muss manchmal leider den komplizierten Weg gehen, die Hersteller anzufragen oder sich einfach vor Ort im Laden zu informieren.
So, wir nehmen euch mal mit, sozusagen in folgende Situation hinein. Ihr seid umgezogen und ihr habt noch keinen Arzt oder keine Ärztin in der neuen Stadt. Oder es wird ganz, ganz dringend ein Facharzttermin gebraucht. Ist auch nicht so leicht zurzeit. Da sollen Online-Arztterminportale im Netz helfen.
Also einfach das Fachgebiet, zum Beispiel Hautarzt, HNO oder Allgemeinmediziner, und den Wohnort auswählen und schon spuckt die Seite mögliche Praxen und Termine aus.
Gunnar Schwan von der Stiftung Warentest hat sich solche Arztportale angeschaut. Was taugen die?
Gerade wenn man in einer neuen Stadt ist oder einen neuen Arzt sucht, dann können diese Arztterminportale schon helfen. Je nachdem, wie viele Ärzte, Ärztinnen dort registriert sind, also potenziell sozusagen einen Arzttermin anbieten können. Das ist ganz unterschiedlich. Es gibt ganz kleine oder relativ kleine Portale, die auch spezialisiert sind, so wie Dr. Flex zum Beispiel auf Zahnärztinnen. Und dann gibt es relativ große wie Yameda, die haben ganz viele Ärzte und Ärztinnen registriert. Yameda kennt man ja eigentlich als Arztbewertungsportal.
Online-Sachen sind natürlich immer ein Tick anonymer und da macht man sich vielleicht Sorgen. Klappt das dann auch wirklich? Wie verbindlich auch sind die Termine über solche Portale wirklich?
Wir haben festgestellt, dass bei einigen Anbietern im Test damals die Verbindlichkeit so geregelt war, dass der Arzt nochmal bestätigen musste, beziehungsweise dass man parallel zu der Online-Buchung nochmal in der Praxis anrufen musste. Beides ist natürlich nachteilig, beziehungsweise der Komfort hinkt da ein bisschen. Aber das hat teilweise auch mit der Geschäftsbeziehung zwischen Arztterminportal und Ärzten zu tun. Einige sind quasi Vermittler zu Terminen, die anderen verstehen sich so als das Arztterminmanagementsystem des Arztes und treten dann natürlich verbindlicher auf.
Worauf sollte ich als Nutzer achten, wenn ich so ein Portal nutzen will?
Gerade weil es hier um sehr sensible Daten geht, den Gesundheitsdaten, würde ich darauf achten, möglichst wenig private Daten anzugeben. Also sowas wie ein Pseudonym oder ein Code brauche ich natürlich, um den Termin vermittelt zu bekommen. Allerdings muss nicht unbedingt mein Echtname dabei sein, mein Geschlecht, mein Alter, meine Krankenversicherungsart oder sogar die konkrete Krankenkasse, Krankenversicherung. Das muss alles nicht sein. Und wenn ich diese Daten angeben soll, beziehungsweise sogar muss, dann wäre ich da auf jeden Fall hellhörig und würde vielleicht zurücktreten.
Es ist Zeit, Abschied zu nehmen, weißblauer Bruder.
Da sagst du was, Old Plapperhand.
Was für ein großartiger Morgen. Aber was wird der Tag uns bringen?
Nun, ich reite hinaus zum Discounter des Weißen Mannes und besorge einen goldenen Lenker für meinen Bruder Schleimige Spur.
Ja, niemand schleimt so wie Schleimige Spur. Er hat sich ein goldenes Lenkrad verdient.
Vielleicht hole ich auch zwei. Ich finde, Speichelnder Lecker hat auch eins verdient.
Speichelnder Lecker von den Heuchelhuronen?
Genau der. Okay. Was wirst du tun, Old Plapperhand?
Nun, ich verkünde noch die Abschiedsweisheit. der Donnerstags-Delavan. Erst, wenn SWR3-Hörer Marc aus Bonn den neuen Trend Kaffee mit Olivenöl eher so mittel findet.
Olivenöl in Kaffee? Ernsthaft? Das kann doch alles nicht wahr sein. Können wir bitte einfach bei dem leckeren, bohnen Kaffee bleiben, den wir haben?
Erst, wenn Katrin Viertaler ein aktuelles Problem angehen will.
Sieh, Herr Wierbitzki, ich fahr nach
Algerien.
Einer muss doch da einmal durchwischen. Ich meine, wo kommt denn sonst dieser ganze Sahara-Staub her?
Ja. Und erst, wenn wir auf Wunsch von Saskia aus Cochem dem blinden Maulwurf mal wieder über die Straße helfen.
Dankeschön.
Ja, erst dann werdet ihr merken, dass die Morningshow jetzt vorüber ist.
Hau! Und jetzt lass uns in die Morgensonne reiten.
Ja.
SWR 3, die Morningshow. Montag bis Freitag von 5 bis 10. SWR 3.